Wir haben zum Abendmahl den Abschnitt gelesen aus dem Jesaja und wir gehen jetzt das Zeitrad nochmal 100 Jahre zurückdrehen und wir gehen wieder zum Elisa, wo wir angefangen haben und wollen dort weiterfahren in der Geschichte im 2. Könige 4. Auch dämal, jetzt heute wieder, ist eine Frau die Hauptperson, wie das letzte Mal schon, da war die Witfrau gewesen und heute haben wir es mit einer vermögenderen Frau zu tun. 2. Könige 4 ab Vers 8, lese ich bis Vers 17 und der Rest von der Geschichte, den ich nachher kurz zusammenfasse. Und es begab sich nach eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort war eine reiche Frau, die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und so oft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr. Und sie sprach zu ihrem Mann, siehe, ich merke, dieser Mann Gottes heilig ist, der immer hier durchkommt. Lasst uns ihm eine kleine Kammer oben machen und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte und sich oben in der Kammer legte und darin schlief. Danach sprach er zu seinem Diener Gehasi, ruf die Schunamiterin. Und als Gehasi sie rief, trat sie vor ihn. Elisa aber hatte zu Gehasi gesprochen, sage ihr, siehe, du hast uns all diesen Dienst getan. Was soll ich dir tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann? Sie sprach, ich wohne sicher unter meinen Leuten. Elisa sprach, was soll ich dir denn tun? Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Er sprach, ruf sie her. Und als er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sprach, um diese Zeit übers Jahr sollst du einen Sohn herzen. Sie sprach, ach, nicht mein Herr, du Mann Gottes, täusche deine Magd nicht. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit übers Jahr, wie ihr Elisa zugesagt hatte. Der Sohn ist dann aufgewachsen und als junger Bursch ist er zum Vater aufs Feld gegangen in der Erntezeit. Und man kann annehmen, dass es irgendwie ein Hitzschlag oder etwas Ähnliches war, das er hatte. Auf jeden Fall hat er beim Vater draussen gesagt, oh weh, mein Kopf, mein Kopf. Der Vater hat mit dem Knecht ihn zurückgeschickt, der Knecht hat ihn zurückgedreht und er ist nachher auf den Schoss von seiner Mutter, ist er um die Mittagszeit herum gestorben. Die Frau, die ist schon eine Mieterin, hat sich nachher aufgemacht zum Elisa, um dort Hilfe zu holen. Und er hat, der Elisa hat den Diener vorausgeschickt mit dem Stab und sie ist nicht von ihm weggegangen. Sie hat gesagt, ich lasse dich nicht, ausser du kommst mit. Der Elisa ist nachher mit zurückgegangen und Gott hat es geschenkt, dass der Bub zurück ins Leben geholt werden. Ich möchte ein paar Gedanken auch für uns, die wir in den Alltag hier nehmen können, versuchen aufzuzeigen. Zuerst die Situation, die Thomas bereits angeschnitten hat im Zusammenhang mit dem Jesaja. Er hat gesagt, er ist in einem wohlhabenden Haus aufgewachsen. Eigentlich das Umfeld, wo er drin war oder geboren worden ist, wäre problemlos gewesen und gleich hat er sehr einen schwierigen Stand gehabt. Und auch da haben wir es im Gegensatz zu der Geschichte vom letzten Mal, sind wir in einem vermögenden Haus. Die Bauerei, die da war, die war in dieser Jesrel-Ebene, das war eine sehr fruchtbare Gegend, das war ein Grossbauer und das Finanzielle hat da keine Rolle gespielt. Das Zeugnis, das wir über sie lesen, ist, dass sie gläubig war, dass sie gottesfürchtig war, aber nicht am Materiellen gehangen ist. Sie hat ein Anliegen gehabt, etwas von dem Vermögen, das sie hat, irgendwie ins Reich Gottes einzufliessen. Und so ist der Diener, der immer wieder vorbeikommt, ist der Elisa, dem hat sie Gastfreundschaft erlebt, es steht da, sie nötigte ihn. Also für mich ist das nicht einfach eine Einladung gewesen und dann hat sie gesagt, ja, wenn er nicht will, lässt er sein, sondern die hat ihn wieder eingeladen und wieder eingeladen und irgendwann hat der Elisa gesagt, ich kehre dort ein. Und von dann an ist das regelmässig geworden. Der Elisa und sie haben mindestens 30 Kilometer Luftlinie auseinander gewohnt. Vielleicht war der Weg 40 Kilometer gewesen. Und hat der Elisa das auf seiner Runde genossen, dass er dort können absteigen, übernachten und am anderen Morgen bezitten aufbrechen. Und dann ist er wieder bezitten auf dem Karmel oben daheim gewesen. Jetzt, Gastfreundschaft hat mich da angesprochen und ich will da einfach eine Stelle in den Raum stellen, wo wir auch beherzigen für uns und viele machen das und wir haben das schon manchmal so erleben. Manchmal haben wir es gesehen, manchmal nicht. Es steht da im Hebräer 13, Vers 2, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und jetzt darf ich euch sagen, wenn wir Gläubige einladen und die zu uns kommen, gibt es etwas Schönes, wie der Gotteskind im Haus zu beherbergen, wo mit dem Segen Gottes bei uns einkehrt. Da wird ja die junge Generation ermutigen, machen von dem Gebrauch, tun da die Möglichkeiten ausnutzen, ausschöpfen. Das Zeugnis, das sie über ihn ausstellt, über der Elisa, ist auch eindrücklich. Sie hat gesagt, ich merke, er ist gottesfürchtig, es ist ein heiliger Mann. Und da wird die einfach die Frage in den Raum stellen, und die Frage kann sicher jedes am besten selber beantworten. Was ist das Zeugnis von deinen Mitmenschen, von meinen Mitmenschen? Sei das am Arbeitsplatz, am Wohnort, wo mit uns Kontakt haben? Ist es das gleiche Zeugnis, dass sie uns sagen, ich merke, der Martin, der Thomas oder irgendeiner, ich kann jetzt da jeden nehmen, der ist gläubig, der ist heilig, der hat irgendwo einen inneren Halt, der hat eine innere Ausrichtung, der hat etwas, das er losgelöst ist von all dem Irdischen, von dem Jagen. Oder wir müssen sagen, der ist Christ bis daher oder bis daher oder bis irgendwo und dann ist Christ sein, fertig. Jetzt Elisa hat nicht einfach die Wohltat, dass die da ihr Flachdach noch Wohnung eingebaut hat, dankend entgegengenommen, sondern er hat ihr etwas Gutes wollen tun, eine Wertschätzung. Und er hat sie fragen, brauchst du Fürsprache beim König oder beim Heerführer? Seit dem 2. Könige 3, wo er denen geholfen hat, aus den Patschen raus, denke ich, hat er sehr eine gute Beziehung gehabt, dort in das Königshaus und zu den führenden Köpfen. Und so hat er seinen Einfluss ein bisschen spielen können. Und da gefällt es mir auch wieder, wie sie reagiert. Sie sagt, ich wohne sicher unter meinen Leuten. Und ich habe mich dort auch gefragt, wenn mir jetzt einer das Angebot mich und die Frage stellen würde, ob ich dann würde sagen, ja, yeah, das ist jetzt Gelegenheit. Jetzt tun wir die Beziehung ausnutzen und jetzt tun wir da irgendwo am Schräubli etwas drehen, dort etwas ändern oder dort etwas ändern. Das ist menschlich gedacht. Sie war zufrieden gewesen, sie ist vor Gott gestanden und mit dem Weg, den er sie geführt hat, sie es ja gehabt. Der Elisa fragt sie nachher persönlich, oder willst du, was sollen wir dir geben? Und sie sagt, ich brauche nichts. Ihr Mann war manches Jahr älter, wesentlich älter. Ob die Kindfrage darum kein Thema war, wir wissen es nicht, die Bibel schweigt. Sie hat einfach kein Kind gehabt. Und ich denke, das müssen wir jetzt aus den jüdischen Augen anschauen und nicht aus denen, die wir heute haben. Das ist heute in der Kultur kein Problem, wenn zwei, die geheiratet sind, zusammen kein Kind haben. Wenn sie es so sehen, ist das ihre Angelegenheit, das geht ja niemand etwas an. Aber in der jüdischen Kultur zu dieser Zeit ist eine Frau, die kein Kind hatte, nicht existenzberechtigt gewesen. Die hat nicht geholfen, das Volk Israel zu vermehren. Also die Schmach, die da drauf gelegen ist, die können wir nicht unterschätzen. Die war immens gewesen. Und die Frau sagt, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Sie hat das können aus Gottes Hand nehmen. Und jetzt wird ich einfach auch die Frage, und die kann sich jedes Morgen auch wieder selber beantworten. Vielleicht bist du ledig und hättest enorm gern geheiratet. Hast du ein Ja zu dem Weg, den er dich führt? Vielleicht bist du geheiratet und nicht glücklich geheiratet. Der Ehemann, der Ehefrau nicht auf dem Weg. Auch da braucht es immer wieder ein Ja. Vielleicht ist die Heirat, der Ehe gut und Kind nicht auf dem Weg. Immer wieder, jetzt können wir manche Punkte anschneiden. Vielleicht hat Gott in dein Leben nie gesundheitliche Probleme gelegt. Und immer wieder ist die Frage, habe ich ein Ja zu dem Weg? Oder wenn der himmlische Elisa mich fragen würde, was soll ich ändern, willst du etwas geändert haben, dann habe ich eine ganze Liste, die ich aufzählen kann, die ich alles geändert habe. Oder kann ich sagen, nein, wenn du das in mein Leben nie so gelegt hast, dann will ich glücklich sein, dann will ich zufrieden sein und dann sind wir die Gesegneten, so wie sie es war. Der Elisa hat ihr nachher einen Sohn verheißen. Gott hat das Gebet erhört. Sie hat den Sohn bekommen. Und jetzt denke ich, ist es immer so gewesen, in der Geschichte und auch in unserem Leben, dass der Segen Gottes nicht unangefochten bleibt. Das heisst, ihr habt vielleicht eine wunderbare Konferenz gehabt, wie der letzte Sonntag, ein schönes Zusammensein, alles zusammen. Und ich habe das schon erlebt. Und dann bin ich rausgegangen, ins Auto gesessen und in der Freude vielleicht noch Musik angelassen und dann das Gaspedal ein bisschen gedrückt und dann hat es geblitzt. Und dann kommt der Frust. Ist jetzt das nötig gewesen? Da fragt man sich. Und dann muss man sagen, ist jetzt das nicht einfach, dass der Find versucht, den Segen, den ich bekommen habe, mir jetzt den verlustig zu machen. Dass ich am Schluss noch an dem Moment denke, warum habe ich jetzt und warum jetzt? Und in unserem Leben, denke ich, ist es immer wieder so. Dass der Segen Gottes nicht unangefochten bleibt. Er versucht, uns den strittig zu machen. Er versucht, uns von dem Segen wegzulenken. Dass wir uns wieder ins Irdische nie bewegen und nur noch im Irdischen hineindrehen, nur noch dort drin sind. Also bei ihr ist jetzt die schwere Prüfung gekommen. Der Bub ist mit dem Vater aufs Feld raus und hat dort draussen, ich gehe jetzt von dem Sonnenstich aus, ich bin nicht Mediziner, spielt dann nicht so eine Rolle, weil die Bibel schweigt darüber, was es war. Und dann schickt er ihn mit dem Knecht heim. Da möchte ich einfach die Frage in den Raum stellen, hat der Vater gedacht, dass er den Sohn nie mehr lebendig sieht? Dass das der letzte Weg ist, wo der Sohn zurücklegt? Und ich will diese Frage in den Raum stellen. Jetzt ist Sonntag, morgen und morgen gehen viele Ehemänner, vielleicht gehen ledige Kinder zum Haus aus, wieder an die Arbeit, in die Schule, in den Alltag hier. Wie verlassen wir das Elternhaus? Wie verlassen wir den Ehepartner? Gehen wir so auseinander, dass wir sagen können, es ist alles geregelt. Es ist alles klar. Es ist alles in der Ordnung. Oder haben wir Sachen, wo wir müssten sagen, das müsste ich noch bereinigen. Und dann stehen wir auf einmal an einem Grab und tun dort Krokodilstränen vergiessen, weil ein Baum gefällt worden ist und wir können nichts mehr ändern. Es ist gelaufen, es ist passiert. Ich will das aus dieser Geschichte herausnehmen. Der Vater hat einen Knecht, mit dem Knecht seinen Sohn zurückgetragen. Der letzte Dienst, der letzte Liebeserweis, den er dem Sohn nicht erweisen konnte, hat nicht der Vater übernommen, sondern er hat das delegiert. Jetzt, ich bin der Letzte, der auf den Vater einen Stein rührt. Ich habe es in meinem Leben manchmal so gemacht, dass mir das Materielle, das Irdische wichtiger war als das Ewige. Und da können wir einfach Buße tun, wenn Gott da die Einsicht schenkt, wenn er uns das zeigt. Bei ihm war es auch so gewesen. Es steht nicht, warum das es nicht selber gemacht hat. Ich kann da einfach eine Vermutung in den Raum stellen. Wenn er dabei war mit diesen Knechten, ist mehr geschaffen worden, weder wenn er nicht den Rücken gekehrt hat und von dem her gesehen hat er gesagt, ich mache einen kleinen Verlust, wenn ich einen Knecht heimschicke mit dem Bub, weder wenn ich selber gehe. Wenn ich selber gehe, leistet die Geselle nur noch die Hälfte. Und das war ein weiter Weg vielleicht gewesen. Wir können es offen lassen. Ich will einfach da die Frage in den Raum stellen, oder man könnte die Frage selber beantworten. Wie gehen wir morgen und morgen auseinander? Wie gehen wir den Weg? Mutter hat den Bub auf die Beine genommen und er hat dort noch eine Weile gelebt und dann hat er das Zeitliche gesegnet. Er ist gestorben. Ein tragischer Moment. Ein schwerer Moment. Was macht jetzt die Frau in ihrer grossen Not? Sie hat gewusst, der Mann ist draussen in der Ernte. Den kann ich nicht für so etwas belangen. Und vor allem hat er ja ihre innere Haltung nicht bis ins Detail mitgetragen. Ihr Mann, und jetzt bin ich wieder böse, und es ist vielleicht eine gewisse Interpretation, er ist für mich so ein Standardjud gsi oder ein Namenchrist. Wo das traditionell hat er durchgeführt, das hat er mitgemacht, aber sonst eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott, so hat er nicht gekannt. Man könnte das aus dieser Frage herausnehmen, wo sie zu einem schickt und sagt, schick mir einen Esel, schick mir einen Knecht, ich muss zum Prophet, sagt er, es ist doch kein Feiertag und es ist nicht Sabbat, was willst du beim Prophet? Das sind die Anlässe, wo man so jemanden aufgesucht hat und zwischendurch nicht. Warum hat sie ihm nichts gesagt, ihrem Mann? Auch da nur eine Vermutung. Sie kann völlig falsch sein, ich weiss es nicht. Aber zur damaligen Zeit und in diesen Breitengraden sind die Toten sofort beerdigt worden. einfach wegen Seuchen, wegen Krankheiten und so weiter. Und sie hat vor dem Angst gehabt. So hat ihr Mann ihre jede Chance genommen, mit dem Propheten etwas zu bewegen. Der wäre heimgekommen, hat mit dem Verstand angeschaut und gesagt, der Sohn ist tot, den tun wir beerdigen, und hat das Grab vollzogen. Das hat sie nicht wollen. Darum hat sie ihm beim Propheten die Kammer getan, hat die Türen geschlossen und ist die 40 Kilometer einem Propheten entgegengegangen. Der Prophet hat den Gehasi vorausgeschickt. Der Gehasi ist sie gefragt, im Auftrag vom Prophet, wie geht es dir? Wie geht es deinem Sohn? Wie geht es deinem Mann? Was hat der Mann gefragt, wo sie zu einem gekommen ist? Sie will zum Prophet. Hat er nach dem Sohn gefragt? Nichts. Kein Wort. Das ist der Weg in der Arbeit drin gewesen. Seine Arbeit ist bis da hochgekommen, bis da. Der hat nichts anderes gesehen, weder die Ernte, die jetzt eingeht, der Rubel, der rollt und so weiter. Für den Sohn, für die Familie, kein Auge, kein Blick. Eigentlich eine Tragik. Und jetzt kommt sie zum Prophet und dort wird sie abgefragt, Mann, sich selber, der Sohn. Wie hat sie reagiert? Hat sie gelogen? Da können wir uns jetzt streiten darüber. Ist das, was sie im Gehasi gesagt hat, gut? Ist das gelogen gewesen oder ist es die Wahrheit gewesen? Also ich kann euch sagen, ich habe schon manchmal so reagiert. Manchmal merkt man, wenn man gefragt wird, das ist so eine Pflichtfrage, wie geht's der Markus, heute schon lange nicht mehr gesehen, das sage ich gut. Es hat keinen Sinn, dass man jedem in sein tiefstes Herz einlässt, schaut und bis ins Detail alles erzählt, wie es einem geht. Und wenn ich dann sage gut, dann meine ich das Innere. Innerlich geht's mir immer gut, das darf ich sagen. Warum? Weil der Herr Jesus meine Gegenwart geregelt hat, oder die Vergangenheit geregelt, Gegenwart und Zukunft in seiner Hand hat. Und äusserlich kann es anders sein. Sie sagt gut. Und jetzt kommt sie zum Elisa, fällt vor ihm nieder, und jetzt nochmal ein Episödeli. Jetzt kommt der Diener und will sie wegstoßen. Das passt nicht daher, dass eine fremde Frau zu einem fremden Mann den um die Füße umarmen. Das ist für ihn, jetzt passt das nicht ins Schema, nicht ins Bild hier. Und da möge mich Gott bewahren, dass ich Mitmenschen vor dem Weg zum himmlischen Jesus abhalte, weil mir etwas nicht ins Schema passt. Manchmal hat Gott andere Wege, unkonventionelle Wege, wo im Moment, wo ich muss sagen, und gleich hat es Gott so zugelassen und so angenommen. Sie geht, oder er schickt den Diener zurück mit dem Stab, und wir alle, uns allen ist das klar, dass in einem Stab, in einem Stecken kein Leben ist. Der Mose hat mit seinem Stab das Rote Meer teilen können. Aber das ist nicht der Stecken. Das ist die Macht Gottes, die durch den Mose durchgewirkt hat als Werkzeug Gottes. Und der Stecken ist einfach das Werkzeug gewesen. Und bei Elisa ist es gleich gewesen. Und Gott will einmal nach meinem Verständnis mit dem ganzen Handeln uns einfach das zeigen. Dass man nicht Hilfe oder sein Eingreifen in irgendeinem Gegenstand erwartet. Das wird nie der Fall sein. Sondern entweder ist unser Leben in einer Hingabe ihm ausgeliefert, dass der Weg frei ist für sein Eingreifen und sonst kann auch so ein Stab nichts bewirken. Jetzt möchte ich in den letzten Abschnitt noch ganz kurz noch einen Gedanken oder zwei sagen, die ich jetzt vergeistliche, die ich auf uns beziehe. Und da ist meine Bitte für mich und vor allem jetzt, und jetzt werde ich wieder ganz persönlich, spreche ich die jungen Männer an. Weil wir da so eine Situation haben. Sind wir bereit, wie ein Elisa zurückzugehen in das Haus hier, wo die Not ist, dort Türen zu beschliessen und dass wir mit dem Toten allein sind vor dem Angesicht Gottes. Der Elisa, wo er in das Zimmer ist, in seine Wohnung hinein und dort der Tod auf seinem Bett liegt, hat er zwei Möglichkeiten gehabt vom Weg. Er hat gesehen, er ist tot. Jetzt hätte er können runtergehen und der Shunamitin kondolieren, das Beileid wünschen. Oder er hat den anderen Weg eingeschlagen. Er ist aufgegangen in die Gegenwart Gottes und hat dort versucht, mit seinem Gebet den Arm Gottes zu bewegen. Und wir alle haben mit Toten zu tun. Nicht äusserlich. Mit Tätigen, die geistlich tot sind. Sind zu uns ein so ein Anliegen, ein so eine Herzensnot wie dem Elisa, der Sohn von dieser Schunamitin ist gewesen. Dass wir uns abschliessen, ohne Zuschauer und einfach in die Gegenwart Gottes gehen. Und ihn bittet, ihn anrufen. Der Herr Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, ist Mensch geworden und hat sich mit uns toten Wesen, Tod in Sünde und Übertretung, identifiziert. Und das ist hier in dem Bild dargestellt. Wenn ich im Bild bleibe, ist er auf uns gelegen. Maul auf Maul, Hand auf Hand, Augen auf Augen. Er hat Menschengestalt angenommen, wie wir sind, und hat so uns sein Leben gegeben. Durch ihn sind wir zum Leben erweckt worden. Und jetzt dürfen wir mithelfen bei der gleichen Aufgabe. Dass wir uns mit einem Arbeitskamerad, vielleicht mit einem Kind aus der Gemeinde, wo wir Kontakt haben, der nicht auf dem Weg ist, identifizieren und immer wieder vor den Gnadenthron gehen, bei Tag und Nacht, bis er eingreifen. Der Elisa ist runtergegangen, zwischendurch im Haus herumgewandert, und das möchte ich vergleichen mit all diesen alltäglichen Arbeiten, die man nicht liegen lassen, nicht liegen lassen können. Und dann ist er wieder ins Zimmer gegangen und die Aufgabe weitergemacht, bis er zum Leben erweckt worden ist. Das Ende dieser Geschichte ist Anbetung und der richtige Schluss von jeder Einzelgeschichte und von der Weltgeschichte wird auch Anbetung sein. Und darauf freuen wir uns.